Herr Professor Yunus, willkommen beim Projekt Träume für Deutschland.
Danke.
Professor Yunus, Sie sind eine der wenigen Persönlichkeiten in der Welt, die nicht nur von einem großen Traum angetrieben ist, sondern auch Millionen von anderen Menschen dazu verholfen hat, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. In den 80er Jahren haben Sie in Bangladesch eine Bank für Arme gegründet, eine Idee, die sich inzwischen in über 100 Länder ausgebreitet hat. Wo kam dieser Traum her?
Wenn du in einem Land wie Bangladesch lebst, bist du von Frustrationen umgeben. Statt also die ganze Welt zu verbessern, dachte ich mir, dass ich mich lieber auf Einzelpersonen konzentrieren sollte, und ich wollte sehen, inwieweit Einzelpersonen ihr Leben verbessern konnten. Mein Experiment begann, als ich anfing, winzige Darlehen zu verteilen. Und die Art, wie ich diese Kredite verteilte, war, ohne von meinen Schuldnern irgendwelche Sicherheiten zu verlangen. Dieses Konzept war erfolgreich und wir wurden zu einer Bank, die bis heute knapp 5 Milliarden Dollar vergeben hat. Pro Jahr verleihen wir etwa eine halbe Milliarde Dollar. Wir haben 4,5 Millionen Kreditnehmer. 96% davon sind Frauen. Unser durchschnittliches Darlehen beträgt 150 Dollar. Die kleineren Kredite betragen etwa 3, 5 oder auch 10 Dollar. Und die Menschen verlassen die Armut. Das ist das Aufregende an diesem Projekt. Etwas mehr als die Hälfte unserer Kreditnehmer haben sich inzwischen aus der Armut befreit.
Als Sie sich daran machten, eine Bank zu gründen, die Kredite an Personen vergibt, die kein Einkommen nachweisen können, die als nicht kreditwürdig gelten und die zum Teil nicht einmal einen Wohnsitz haben, dachten die meisten Ihrer Freunde und Kollegen, Sie seien verrückt oder einfach nur lächerlich. Wo nahmen Sie den Mut her, es trotzdem zu versuchen?
Nun, wie ich schon sagte, wenn du verzweifelt bist, lässt du nichts unversucht. Ich dachte mir auch, die Geldmengen sind so winzig, dass eigentlich nichts passieren kann, selbst wenn es nicht funktioniert. Am Anfang wollte ich erst einmal herausfinden, welche Beträge sich die Leute von den Kredithaien ausleihen. Denn ich konnte sehen, dass diese Leihbüros das Leben der Menschen miserabel machten, indem sie ihnen Geld zu abartigen Bedingungen ausliehen. Ich machte eine Liste und da waren 42 Namen auf dieser Liste. Die Gesamtsumme, die diese 42 Leute ausgeliehen hatten, betrug 27 Dollar. Ich war schockiert. Für weniger als einen Dollar pro Person hatten die Kredithaie diese Menschen in Sklaven verwandelt. Meine erste Reaktion war also, diese 27 Dollar aus meiner eigenen Tasche zu zahlen, um diese 42 Leute von ihren Kreditgebern zu befreien. Und das hat in diesen 42 Leuten eine solche Begeisterung entfacht, dass ich weitermachen wollte. Und ein Weg weiterzumachen, dachte ich mir, ist, diese Leute mit einer Bank in Verbindung zu bringen. Als ich diese Idee aber einem Bankdirektor präsentierte, fiel er aus allen Wolken. Er konnte einfach nicht glauben, dass ich ihn allen Ernstes bitten würde, den Armen im Dorf Geld zu leihen. Das wurde also zu meiner persönlichen Schlacht. Ich begann, mit all den Bankangestellten zu argumentieren, auch auf höheren Ebenen der Bankenhierarchie. Schließlich habe ich mich dann selbst als Bürger angeboten. Ich dachte mir, wenn die Sache schief geht, dann geht sie eben schief. Aber lasst es mich wenigstens versuchen. Das ist also, wie die Sache 1976 ihren Anfang nahm. Und zum Glück hat es funktioniert. Ich war sehr aufgeregt und das führte dann zu einer Erweiterung und noch einer Erweiterung und allmählich wurden wir eine Bank.
Trotz vieler Anstrengungen in Europa, fortschrittlich zu sein, ist es ja vor allem für Frauen in Europa sehr schwierig, die Kredite zu bekommen, die sie bräuchten, um ihre eigene Firma zu gründen. Und wie Sie schon sagten, gehen ja mehr als 95% ihrer Kredite an Frauen. Was könnte Deutschland also von Ihrer nachweislichen Erfahrung lernen, wonach Geschäftskredite an Frauen ein ganzes Land erneuern und transformieren können?
Als ich mit meiner Kampagne Mitte der 70er Jahre begann, hatte ich zwei Hauptargumente gegen das bestehende Bankensystem, oder besser gesagt zwei Vorwürfe. Der eine Vorwurf war, dass das Bankensystem absichtlich so gestaltet ist, um die Armen fernzuhalten. Meine zweite Beschwerde war, dass die Banken nicht nur die Armen zurückweisen, sondern auch die Frauen, und zwar Frauen aus allen Schichten. Nicht einmal 1% der Kreditempfänger waren Frauen. Als ich begann, wollte ich deshalb sicherstellen, dass die Hälfte meiner Kreditnehmer Frauen sind. Und es war sehr schwierig, Frauen dazu zu bewegen, von meiner Grameen Bank Geld zu leihen. Sie dachten, sie wären unfähig, mit Geld umzugehen. Viele sagten sogar, sie hätten noch nie in ihrem Leben Geld angefasst. Im Lauf der Geschichte wurden Frauen stets so behandelt und haben diese Einstellung verinnerlicht. Sie mussten das also erst wieder erlernen und Selbstvertrauen entwickeln. Ich habe nicht aufgegeben. Und es dauerte 6 Jahre, um diesen Anteil von jeweils 50% Frauen und Männern zu erreichen. Dann stellte ich fest, dass, wann immer Geld in die Hände von Frauen gelangte, dieses Geld viel mehr zum Nutzen ihrer Familien bewirkte, als wenn es an Männer verliehen wurde. Du musst kein begabter Wissenschaftler sein, um das zu beobachten. Es ist so offensichtlich und in den Haushalten deutlich sichtbar. Wenn die Mutter die Kreditnehmerin ist, geschehen kurz darauf bestimmte Dinge. Die Kinder profitieren zum Beispiel mehr vom Einkommen ihrer Mutter. Daraufhin haben wir unsere Richtlinien dann geändert und uns gesagt, dass wir von nun an Frauen bevorzugen. Das Ergebnis ist, dass heute 96% der Kreditnehmer Frauen sind und die Bank gehört ihren Kreditnehmern. Ich bin also überzeugt, dass wenn die Banken sich wirklich für Frauen öffnen, die Gesellschaft insgesamt enorm davon profitiert.
Herr Yunus, Ihre Philosophie ist ja, dass wir jede einzelne Person als potenziellen Unternehmer betrachten sollten. Ganz egal, wie gebildet, wie reich oder wie arm diese Person ist. Wie ließe sich diese Philosophie auf Deutschland anwenden, wo derzeit etwa 5 Millionen unserer Mitbürger ohne Arbeit sind?
Welche Arbeitslosenquote Deutschland auch immer hat, als ein reiches Land, ein kreatives Land, müsste diese Arbeitslosigkeit nicht sein, egal wie hoch die Quote ist. Es sollte Wege geben, den Arbeitslosen zu helfen, sich selbst zu entdecken. Die Kreativität und Erfinderkraft, mit der die Armen und Vernachlässigten geboren wurden, bleibt stets unentdeckt. Es ist wie wenn du mit einem Geschenk zur Welt kommst, dem wertvollsten aller Geschenke, aber du bekommst nie die Chance, dieses Geschenk auszupacken und zu sehen, was drin ist. Die Gesellschaft hat die Verantwortung, jeder Person die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entdecken. Denn wenn die Leute ihre eigene Kreativität und ihr eigenes Potenzial entdecken können, leisten sie auch einen Beitrag für die Gesellschaft. Alle Menschen sind von Natur aus Unternehmer. Herausforderungen bringen die Menschen zum Aufblühen. Das Beste, was eine Gesellschaft tun kann, ist, ihre Mitglieder zu ermutigen und ihnen zu erlauben, Herausforderungen anzunehmen.
Lassen Sie uns annehmen, Sie würden Deutschlands Kanzler begegnen. Ganz egal, welcher Partei dieser Kanzler angehört. Nehmen wir an, Sie begegnen sich zufällig im Flugzeug, nachts über dem Indischen Ozean, und der Kanzler oder die Kanzlerin setzt sich zu Ihnen und sagt: Herr Professor Yunus, wir haben 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland und ich bin allmählich ratlos, was wir noch tun könnten. Was würden Sie antworten? Was wäre die erste Gegenfrage, die Sie stellen würden?
Nun, meine erste Frage wäre, ob diese Arbeitslosen die Möglichkeit haben, zu einer Bank zu gehen und einen Kredit zu bekommen, ohne dabei nach ihrer Identität oder ihrem Wohnsitz gefragt zu werden. Die Tatsache, dass diese Arbeitslosen Menschen sind, wäre allein bereits eine gute Geschäftsgrundlage für eine Bank. Wenn die Menschen Chancen um sich herum erkennen, entwickeln sie immer brillante Ideen, um ihre Lebensumstände zu verbessern.
Wie gehen Sie dabei aber mit menschlicher Abhängigkeit um und auch mit menschlicher Faulheit?
Abhängigkeit ist etwas, was von der Gesellschaft erzeugt wird, nicht von der einzelnen Person. Die einzelne Person wird abhängig, weil die Gesellschaft sie abhängig gemacht hat. Die einzige Handlung, die der Gesellschaft bisher im Umgang mit Armen in den Sinn kommt, ist, den Armen ein Almosen zu geben, sei es in Form von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld. Wann immer du einfach so Geld bekommst, verlierst du als erstes deine eigene Initiativkraft und als zweites verlierst du deine Würde. Du erscheinst als eine Person, die faul ist. Denn die Gesellschaft hat dich nie herausgefordert oder du hattest nie die Chance, dich selbst herauszufordern.
Nun fehlt es uns Deutschen ja nicht gerade am Allernotwendigsten, um unser tagtägliches, blankes Überleben zu sichern. Was glauben Sie also, bräuchten wir Deutschen, um unseren individuellen Unternehmergeist anzufachen und um risikobereiter zu werden?
Ich würde sagen, Sie brauchen vor allem eine soziale Vision. Zum Beispiel, dass ich mich nicht nur um mich selbst kümmere, was in Deutschland ja sehr viel leichter ist, sondern dass ich darüber hinausgehe. Es gibt zum Beispiel so viele Menschen in der Welt, die nie eine Chance bekommen haben. Lasst uns also diesen Menschen auch eine Chance geben und ihnen helfen, ihre eigene Würde zu erlangen. Vielleicht könnte Deutschland ja zum Beispiel das Jahrtausendziel der Vereinten Nationen ernst nehmen, die Armut in der Welt bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Deutschland allein kann das natürlich nicht für die ganze Welt bewerkstelligen. Aber was Deutschland tun könnte, ist, ein paar Länder auszuwählen und zu sagen, In diesen Ländern werden wir jetzt alle unsere Fähigkeiten, all unsere Kreativität einsetzen, um sicherzustellen, dass wir etwas bewirken und die Armut in diesen ausgewählten Ländern auf null reduzieren. Und wir werden damit einen Prozess beginnen, in dem uns die ganze Welt bewundern wird für das, was wir da bewerkstelligt haben. Und das ist keine Regierungsangelegenheit, über die ich da spreche. Das ist die Sache der ganzen Nation, eine humane Angelegenheit. Wir nehmen die Herausforderung an, andere nicht zu ignorieren, und Deutschland wäre das erste Land, diesen drei Ländern, die es ausgewählt hat, ein Museum der Arbeit zu bauen. In diesen Ländern wird es dann keine Armut mehr geben, und die Kinder zukünftiger Generationen müssten das Museum der Arbeit besuchen, um zu erfahren, wie es war, als es in ihrem Land noch Armut gab. Das wäre ein Beitrag, auf den Deutschland stolz sein könnte und auf das die einzelnen Bürger stolz sein könnten. Und ich rede nicht davon, noch mehr Spenden zu machen oder Geld zu überweisen. Wenn Deutschland so etwas zu Wege bringen könnte, wird das bald jeder nachmachen wollen und jede andere Nation wird sagen, hey, wir möchten das noch besser machen als Deutschland. Aber sie werden Deutschland folgen müssen, denn Deutschland hat dann bereits das Beispiel vorgegeben.
Glauben Sie, dass Deutschland mit der Übernahme einer solchen größeren internationalen Verantwortung auch neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen könnte?
Oh ja, ganz bestimmt. Wenn eine Nation oder Person von einer begeisternden Vision, einem Traum angetrieben ist, erhöht sich die Kreativität dieser Nation oder Person um ein Vielfaches. Du wirst von dieser Vision angetrieben. Das ist es, was wir tun werden. Und das beflügelt deine Vorstellungskraft und führt definitiv zu vielen anderen Dingen.
Wo wir gerade von neuen Träumen sprechen, was wäre Ihr Vorschlag für einen neuen deutschen Traum? Wie könnten wir diesen neuen Traum formulieren, der das Zeug hätte, Deutschland und vielleicht auch die Welt zu inspirieren?
Wenn du keinen Traum hast, wenn du keine Vision hast, werden wir immer nur in irgendeine furchtbare Richtung manövriert, die wir später bedauern. Die Welt bewegt sich sehr schnell und verändert sich sehr schnell. Das ist also eine Chance für Deutschland, eine neue Vision für die Welt zu entwickeln. Wie sollte die Welt in 30 oder 50 Jahren aussehen? Was wäre dieses Ideal? Definieren Sie es, entwickeln Sie die Technologie dafür und so weiter. Deutschland kann diese Vision erzeugen. Und ich hoffe, dass dieser Traum auch beinhaltet, die Welt aus der Armut zu befreien. Und kein Kind wird mehr ohne Ausbildung bleiben. Kein Kind wird mehr ohne Zugang zu Informationstechnologien bleiben. Das ist meine Art, Visionen zu haben. Und ich hoffe, dass das auch Teil der deutschen Vision sein wird.
Welche Beziehung hat der Traum eines einzelnen Bürgers zum kollektiven Traum seines jeweiligen Landes?
Es ist der individuelle Traum, der zum kollektiven Traum führt, und nicht umgekehrt. Du kannst dem Individuum keinen kollektiven Traum aufzwingen. Die Individuen haben aber ein Gespür dafür. Und wenn das Neue artikuliert wird, wird es ein sozialer Traum. Es gibt da einen sozialen Prozess, in dem die einzelnen Personen inspiriert werden. Diese Inspiration kommt vielleicht von einer Führungspersönlichkeit, von einem Schriftsteller oder einem Visionär. Und dann sagen plötzlich alle, ja, genau, das ist es, was wir wollen. Und alle fühlen sich als Teil dieses Traums. Und das muss dann in den Schulen und im alltäglichen kulturellen Leben gepflegt werden. Das Bewusstsein davon, wofür wir stehen, dass es das ist, was im Leben wichtig ist. Oder worum geht es sonst im Leben? Geht es nur darum, hart zu arbeiten, Geld zu verdienen, zu sterben oder ins Grab zu steigen? Ist es das? Nein, ich glaube nicht. Das würde keinen Spaß machen.
Professor Yunus, bevor wir zum Schluss kommen, mit allem, was Sie in Ihrem Leben für sich und für die Menschheit erreicht haben, wovon träumen Sie heute, wenn Sie an die Zukunft denken?
Nun, mein Traum ist es, das Ende der Armut in der Welt zu erleben, wenn Armut nicht mehr existiert. Wenn wir einen Preis aussetzen können für denjenigen oder diejenige, der es gelingt, noch irgendwo in der Welt eine Person aufzuspüren, die in Armut lebt. Und wir werden Museen der Armut haben, die darüber informieren, welches Land in welchem Jahr frei von Armut wurde. Und diese Länder werden auch ihr eigenes Armutsmuseum errichten und die letzte Person, die sich in diesem Land als letzte aus der Armut befreit hat, wird eingeladen, um dieses Museum einzuweihen. Und sie werden sagen, ich bin die letzte Person dieses Landes, die endlich den Übergang von der Armut geschafft hat. Und das wird eine ganz große Feier im ganzen Land. Wir lassen das nie mehr geschehen, diese Würdelosigkeit, dieses Unglück für jede Person. Ich freue mich auf den Tag, an dem das erste Land mitteilt, dass es 100% frei von Armut ist. Und die anderen Länder werden dann sagen, warum fallen wir zurück? Und das wird die Führer dieser Länder unter enormen Druck setzen. Die Leute werden sie fragen, Warum tut er nichts? Wir wollen unser Land auch frei von Armut haben. Wir haben nur noch 200 Familien, die arm sind. Wir würden nur wenige Wochen brauchen, um sie vollends aus der Armut zu befreien. Lasst uns das endlich bewerkstelligen und das Thema hinter uns bringen.
Professor Yunus, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.
Thank you very much.